wachsen in der Erkenntnis, haben wir schon gehört. Aber wissen wir auch, wer oder was wir eigentlich sind? Welche Aufgabe wir vielleicht sogar haben? Fragen wir uns manchmal, welchen Zweck wir zu erfüllen haben in Gottes Plan? Und fühlen wir uns gerade als getaufte Mitglieder Gottes vielleicht sogar nutzlos und fragen uns, warum kommen keine Aufgaben auf mich zu, nichts Besonderes? Sind wir wirklich nutzlose, passive Mitglieder, wenn man von der Administration keine besonderen Aufgaben erhalten hat? Wir alle haben zu verstehen bekommen, dass Christus uns durch seinen Tod mit seinem Blut, mit unserer Taufe teuer erkauft hat. Und wir somit sein Eigentum geworden sind. Gott, der Vater, ist auch unser Vater. Und wir, die Kirche Gottes, sind sein Volk. Wir sind dadurch geistliche Israeliten geworden, indem wir getauft worden sind. Alle, die wir jetzt nach seinen Geboten, nach seinen Rechten, nach seinen Satzungen leben, müssen dies auch mit Liebe erfüllen und tun. Christus ging damals auf einen Berg, nachdem er in ganz Galiläa das Evangelium vom Reich Gottes predigte und viele Kranke geheilt hatte. Seine Jünger kamen zu ihm und er lehrte sie, weil er oder wie er auch uns heute in der Wahrheit belehrt. Und denken wir daran, dass wir heute in unserer größten, bedeutsamsten Ausbildungszeit stehen, die es jemals auf Erden gegeben hat. Wir sind in der Ausbildung, in eine perfekte Regierung zu kommen, so wie wir es von Herrn Brian Gale in seiner Predigt auf dem Pünktfest gehört haben. Wir werden dazu ausgebildet, im kommenden Millennium als gerechte Könige, als Statthalter und Priester zu regieren. Unsere Ausbildung beinhaltet nicht nur das Wissen und das Verständnis vom Reich Gottes, sondern Frieden zu stiften, in der Liebe zu lehren, Barmherzigkeit zu zeigen, gnädig zu sein, Leid zu ertragen, die Wahrheit ungetrübt auszusprechen und die Menschen in den Geboten Gottes, in allen Rechten und Satzungen von Vorschriften zu belehren. Heute und jetzt ist unsere Ausbildung, in der wir dazu geformt und belehrt werden, das Salz der Erde zu sein oder zu werden. Und das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt. Sind wir das Salz der Erde? Eine Frage. Sind wir das? Als Christus auf den Berg ging und die Seligpreisung aussprach, hat das eine tiefgreifendere Bedeutung, als man vielleicht erstmal annimmt. Denn sie zeigen auch die Thematik unserer Ausbildung. Und schauen wir zunächst die Seligpreisungen an in Matthäus 5, und wir beginnen mit Vers 3. Denn diese Seligpreisungen gelten für alle wahren Christen, die schon Christen sind und welche, die es noch werden. Und wir werden bei den Seligpreisungen, die wir lesen, werden wir auch Parallelstellen anwenden, um darauf ein bisschen näher einzugehen. Ich lese vorzugsweise aus der Luther 2017. Matthäus 5, Vers 3 beginnen wir. Selig sind, sagt Christus, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Schauen wir auch Jesaja 57, um der Sache ein bisschen näher zu kommen. Jesaja 57 und Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gehen wir auch weiter zu der Seligpreisung Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Schauen wir uns auch Parallelstelle an, Jesaja 61. Jesaja 61 und die Verse 1 bis 2. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Schauen wir auch Offenbarung 7 und Vers 17. Offenbarung 7 und Vers 17. Das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alle, die da Leid getragen haben. Machen wir weiter mit der nächsten Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Andere Übersetzungen sagen, das Land ererben. Schauen wir es uns an in Psalm 37. Psalm 37. Und Vers 11. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben am großen Frieden. Auch Matthäus 11 und Vers 29. Sagt Christus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Schauen wir auch die nächste Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Sie dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Schauen wir auch Psalm 17. Psalm 17 und Vers 15. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden und ich erwache deinem Bilde, also in der ersten Auferstehung für das Millennium. Johannes 6, Vers 35. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Die geistliche Nahrung, was wir vorhin in der Kurzpredigt gehört haben. Und in Jeremia Vers 31, Vers 14 heißt es. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Niemand wird im Millennium den einen, den anderen nicht mehr belehren. Unter den Geistigen. Matthäus 5, Vers 7. Nächste Seligpreisung. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Schauen wir auch Matthäus 25. Matthäus 25 und die Verse 35 bis 40. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt, haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer Barmherzigkeit gibt, wird Barmherzigkeit erlangen. Und alles, was wir einem unseren Bruder tun, wenn es Schaden wäre, ist es Schaden an Jesus Christus. Matthäus 5, Vers 8, die nächste Seligpreisung. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist auch ein Thema, das wir später noch ein bisschen ausgeweitet erklären. Aber schauen wir zunächst Psalm 24, die Verse 3 bis 5. Psalm 24. Verse 3 bis 5. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Auch 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, Vers 2 bis 3. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, und hoffentlich wissen wir das auch, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wir müssen von Herzen rein werden. Matthäus 5, Vers 9 ist die nächste Seligpreisung. Selig sind, die Frieden stiften, die Frieden machen. Denn sie werden Gottes Kinder heißen, wie es gerade in 1. Petrus gelesen, wie wir es in 1. Johannes gelesen haben. Die Luther übersetzt auch an anderen Stellen die Friedfertigen und erklärte nämlich die den Frieden machen. Schauen wir auch Hebräer 12. Hebräer 12. Verse 14 bis 15. Jagt dem Frieden nach. Mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und steht und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele dadurch verunreinigt werden. Auch darauf werden wir noch kommen. Die nächste Seligpreisung ist in Matthäus 5, Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Denn sie werden in das Reich Gottes eingehen. Schauen wir auch 1. Petrus 3. 1. Petrus 3 und Vers 14. Wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Und hier ab Vers 11 sprach Christus ganz persönlich seine Jünger an. Seine Schüler, könnte man auch sagen, die ja gerade erst zu dem Zeitpunkt berufen worden waren. Und somit spricht auch Christus uns heute an. Matthäus 5, Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Schauen wir auch Matthäus 10, Vers 22. Matthäus 10, Vers 22. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig, die Stellen zu finden, weil sie immer mittendrin im Satz statt am Anfang die Verse stehen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Eine Wiederholung der Seligpreisung. Auch Apostelgeschichte 5. Die Apostelgeschichte, geschrieben von Lukas, dem Arzt. Apostelgeschichte 5. Und Vers 41. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Auch 1. Petrus 4. 1. Petrus 4. Und Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Der Geist Gottes ist in uns und wir müssen diese Schmach damit ertragen können. Mag nicht immer leicht werden, aber wir müssen uns darin üben. In Matthäus 5, Vers 12 lesen wir, seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Schauen wir uns ein Beispiel an in 2. Chronik. 2. Chronik 36 und Vers 15. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Heilung mehr gab. Apostelgeschichte 7. Schauen wir es uns an. Neues Testament. Apostelgeschichte 7. Wir werden immer wieder in das Alte Testament gehen, um auch damit zeigen zu können, beweisen zu können, dass man das Alte Testament und das Neue nicht trennen kann. Denn das Alte Testament ist niemals aufgehoben worden. Apostelgeschichte 7 und Vers 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigen, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Schauen wir es. Ohne ein Ende. Aber ab Vers 13 in Matthäus 5 sagt Christus etwas ganz Entscheidendes nach der Seligpreisung. Und das ist mit das Wichtigste für die Predigt. Er erklärt, was wir alle, die Getauften, sind. Matthäus 5, Vers 13, ich lese es diesmal aus der Menge-Bibel. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Oder die Menge-Bibel sagt auch, oder für die Erde. Wenn aber das Salz fade, also salzlos geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden, das heißt seine Kraft zurückerhalten? Es taugt zu nichts mehr, als aus dem Hause geworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Schauen wir uns einmal Markus 9 an. Es ist sehr interessant zu wissen, dass man das Salz der Erde sein muss. Markus 9, Vers 49. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Vers 50. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Schauen wir auch Lukas 14. Lukas 14. Und die Verse 34 bis 35. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist Nütze, sondern man wirft es weg. Und wer Ohren hat, zu hören, der höre. Christus spricht hier zwei Episoden an. Ihr seid das Salz der Erde. Das zweite, wenn es aber nicht mehr salzt, dass man es nur noch wegschütten kann, denn es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Wir sind also zunächst das Salz der Erde. Um zu verstehen, warum Christus uns mit Salz vergleicht, muss man überprüfen, was Salz eigentlich kann. Was Salz ist, und was es hervorhebt. Es gibt sehr viele verschiedene Salzarten und tausende Anwendungen, es zu verwenden. Wenn wir also vom Kochsalz oder auch von einem Steinsalz ausgehen, das zum Würzen benutzt wird, von dem Christus gesprochen hat, so sagte er, wenn es nicht mehr Salz, wenn es also nicht mehr würzt, dann kann man es nur noch wegwerfen. Es hat keinen Nutzen mehr. Es taugt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Also Salz ist das Gewürz, das einen gewissen Beigeschmack mit sich ziehen kann. Dieser Beigeschmack sollte jedoch zuerst angenehm sein. Also eine wahre Gaumenfreude. Dieses Salz kann aber noch viel mehr. Salz hat die Eigenschaft, Lebensmittel zu konservieren, zu schützen. Fischer nehmen es auch manchmal heute noch mit auf den Fischfang, sodass das Fleisch nicht verdirbt. Und Salz wurde bereits als Konservierungsmittel in der Antike benutzt, da es keine anderen Kühlmöglichkeiten gab. Was hebt demnach Salz so hervor, dass Christus es als Gleichnis für uns heute anwendet? Salz ist ein sehr reines Gewürz und ein sehr wichtiger Nährstoff. Das mit einer kleinen Anwendung eine große Kraft entfaltet. Was bedeutet, oder wenn Sie beim Kochen sind, beispielsweise, hier sitzen ein paar Hobbyküche, dann schüttet man auch nicht eine ganze Packung Salz in ihr Spaghetti oder was wir immer kochen, sondern man nimmt eine kleine Prise. Es gibt jemanden aus unserem Bekanntenkreis, der grundsätzlich immer nachsalzt, bevor er geschmeckt hat. Das mag es auch geben, aber das ist damit nicht gemeint. Die Frage ist, verstehen wir, was das Salz mit wahren Christen gemein hat? Verstehen wir, was Christus uns damit sagen will? Stellen wir das Salz einmal zum Vergleich uns gegenüber. Christus sagte aus der ersten Episode, ihr oder wir sind das Salz der Erde oder für die Erde. Wenn wir also das Salz der Erde sind, dann hat das eine sehr bedeutende Eigenschaft. Salz ist ein sehr reiner, fast kristallisierender und vor allem ein sauberer Nährstoff. Und hier wird die Reinheit mit uns in Verbindung gebracht, was wir in der Seligpreisung gelesen haben, reinen Herzens zu sein. Es heißt, selig sind die reinen Herzen sind, Matthäus 5, Vers 8, das haben wir gelesen. Was bedeutet, dass wir bei unserer Taufe reingewaschen worden sind? Schauen wir es uns an, 1. Korinther 6. 1. Korinther 6 und die Verse 9 bis 11. Paulus sagte, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabengender, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber nicht mehr. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, indem wir den Heiligen Geist erhalten haben bei unserer Taufe. Aber auch bereits im Alten Testament war Salz ein sehr wichtiger Bestandteil. Ein Bestandteil für die Speiseopfer. Es symbolisierte auch hier wieder die Reinheit. Schauen wir es uns an. 3. Mose 2. 3. Mose 2. Vers 13. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Ein Symbol für Reinheit oder reinen Herzens. Auch 2. Mose. 2. Mose 30. Und die Verse 34 bis 35. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, von einem so viel wie vom anderen. Und mache Räucherwerk daraus, gemengt mit der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen, rein zum heiligen Gebrauch. Interessant. Fritz Rienigers Lexikon. Die dritte Auflage von 2017 entnahm ich Folgendes über die Aussage von Salz und seine Bestimmung. Er schreibt, im Alten Testament wird das Salz im Bereich Gottes zugeordnet. Was mit Salz bestreut wird, vergeht und verwest nicht. So verbindet sich mit ihm die Vorstellung lebenserhaltender Dauer, verleihender, bewahrender Kraft. Bei keinem Opfer darf Salz fehlen. Wir haben beide Stellen gerade gelesen. Damit soll nicht nur sichtbar gemacht werden, dass solch gesalzenes Opferleben vor Gott bewahrt, sondern dass es mit Gott verbindet. Zitat Ende. Aber Gott, der Herr Jesus Christus, hat auch einen Salzbund mit Aaron, mit seinen Söhnen, mit seinen Priestern, mit seinen Leviten geschlossen. Und Christus sagte darin: Ich bin dein Anteil und Erbgut. So wie es uns für uns heute ist. Christus ist unser Erbgut. Nur durch ihn können wir in das Reich Gottes eingehen, können das Land ererben. Das Erbgut durch sein ewiges Bündnis mit ihnen. Und diese gehörten Christus an, wie wir es heute als getaufte Mitglieder Christus angehören. Schauen wir nach, 4. Mose 18. 4. Mose 18. Und die Verse 19 bis 20. Alle heiligen Abgaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern, mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Es ist ein ewiges Bündnis der Freundschaft, das auch mit uns geschlossen wurde, dieser Salzbund. Und was sagt uns Christus heute in Johannes 15, Vers 14 dazu? Auch, das gehört zu diesem Salzbund hinzu. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das sind zunächst die verbindlichen und guten Eigenschaften für das Salz der Erde, dass wir sein sollen, dass wir sind. Welche Eigenschaften hat Salz noch? Salz wird zum Beispiel auch nicht in Übermengen zum Kochen benutzt, wie ich das erklärt habe. Wir als Christen werden auch nicht im Überfluss berufen sein, sondern nur als eine kleine Herde, eine kleine Prise. Lukas 12, Vers 32. Christus sagt es aus. Lukas 12, Vers 32. Er sagt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Nicht große Herde oder Menge, eine kleine Herde. Wahre Christen sind derzeit nur ein Bruchteil auf Erden und über die ganze Welt zerstreut. Denn es kann niemand zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und ich würde sogar behaupten, dass wir eine der geringsten, der kleinsten Gemeinde sind in der Kirche Gottes. Er sagt, er zieht ihn heraus aus dieser Welt. Er zieht ihn nicht, aber zumindest nicht mit Zwang. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber auch Brot und Salz sind als symbolhaftes Geschenk in vielen Ländern ein Brauch, der bei unterschiedlichen Gelegenheiten gepflegt wird, auch heute noch. Anlässe sind unter anderem ein Besuch von willkommenen Gästen, der Einzug in eine neue Wohnung, was wiederum die Gastfreundschaft hervorhebt. Und uns wird aus der Bibel gesagt, dass wir besonders gastfreundlich sein sollen. Römer 12 und Vers 13. Es ist praktisch gesehen auch ein Gebot Christi, dass man gastfreundlich sein soll. Römer 12, Vers 13: Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Seid gastfreundschaftlich oder übt Gastfreundschaft. Und lassen wir uns eines darin immer klar gesagt sein, ein wahrer Christ sollte einer der gastfreundlichsten Menschen überhaupt sein. Gegenüber jedermann, ohne das Ansehen irgendeiner Person. Die Gleichnisse mit dem Salz zeigt uns, dass unsere Berufung etwas sehr Seltenes, etwas Wichtiges und Wertvolles ist. Um ins Reich Gottes gelangen zu können, müssen wir also rein sein oder rein werden. Rein von aller Sünden dieser Welt. So wie das Salz seine Kraft hat, Lebensmittel geschmackvoll zu würzen, so sollte auch unser Leben erfüllt sein. Auch nach außen hin, in der Welt. Christus zeigt und erklärt uns, dass in seiner Bergpredigt mit der Seligpreisung. Er sagt, wir sind das Salz, wenn wir Folgendes tun. Wenn wir sanftmütig sind, gerecht leben, die Wahrheit reden, Barmherzigkeit üben, reinen Herzens sind und es auch bleiben, friedfertig sind oder auch Frieden machen, Frieden herstellen. Wenn wir der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und die Schmach ertragen können und müssen. Wenn wir uns unserem Nächsten annehmen und ihm mit Freunden, mit Freude helfen. Wir haben auf unserer englischen Website eternalchurch.org einen Artikel von Mr. Eric Rank. What does it mean to be the salt of the earth? Was bedeutet das Salz der Erde zu sein? Er schreibt in seinem Artikel, wenn Jesus seiner Lehre, Salz der Erde zu sein, eine Beschreibung der christlichen Eigenschaften voranstellt und seine Jünger ermutigt, Verfolgung zu erwarten und zu ertragen, wie verleiht dieser Kontext der Aussage, Salz der Erde zu sein, zusätzliche Bedeutung? Aus diesen Bibelstellen wird deutlich, dass Salz der Erde zu sein bedeutet, einen christlichen Charakter zu haben, der rein, stark und kompromisslos ist. So wie Salz, das in der Sonne liegt oder auf andere Weise einen rauen Elementen ausgesetzt ist, auslaugt und seine natürlichen Eigenschaften verliert, kann ein Christ zulassen, dass seine tugendhaften Charaktereigenschaften abnehmen, wenn er der umstrittenen Umgebung und dem Druck der Welt ausgesetzt ist. Genauso wie das Salz wertlos wird, wenn es seine natürlichen Eigenschaften verliert, verurteilt Jesus den Verlust des christlichen Charakters in unserem Leben in gleicher Weise. Salz der Erde zu sein, bedeutet jedoch, einen Charakter zu haben, der stark genug ist, um für die Wahrheit einzutreten und der rauen weltlichen Umgebung zu widerstehen, auch wenn Verfolgung die Folge sein mag. Da die Qualität des Salzes durch seine Salzigkeit ausgedrückt wird und die Qualität eines Christen durch seine Überzeugung, die sich aus unseren Handeln auswirken, zum Ausdruck kommt, lohnt es sich, einige der Eigenschaften und Verwendungszwecke von Salz zu betrachten, um dem Bibelwort noch mehr Bedeutung zu verleihen. Zu der Zeit, als Jesus Christus diese Worte sprach, war Salz selten und sehr wertvoll. Der folgende Auszug aus dem Artikel mit dem Titel »Warum sind Christen das Salz der Erde?«, der in den Guten Nachrichten in der Ausgabe vom Februar 1982 veröffentlicht wurde, erklärt mehr über diese Eigenschaften. Gott arbeitet zurzeit nur mit einer kleinen Gruppe von Menschen zusammen. Und Gott arbeitet nur mit dieser kleinen Herde, wie wir es gelesen haben, Lukas 12, Vers 32, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, Also jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Die Verkündigung des Evangeliums vom kommenden Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Matthäus 24, Vers 14. Mit anderen Worten, wahre Christen sind selten. Gottes wahres Volk, in dem der Geist Gottes wohnt, Römer 8, Vers 9, ist weit weniger zahlreich, als die Christenheit dieser Welt anerkennt. Christen werden im Grunde so über die Erde gestreut, wie man Salz über das Essen streuen würde. Eben sparsam. Also manche machen das sparsam. Aber was für einen Unterschied machen Sie in der Welt, ist die Frage an uns. Eine Sache, die wir von Christi Metapher des Salzes lernen können, ist, dass unsere Berufung und unser Auftrag einzigartig, wichtig und sehr wertvoll sind. Es ist in der Tat eine seltene Gelegenheit, in diesem Zeitalter von Gott berufen zu werden. Und das ist es in der Tat. Deswegen dürfen wir uns niemals mit dem Gedanken befassen, wir hätten keine Aufgabe als wahrer Christ. Das ist grundlegend verkehrt. Denn es geht darum, dass wir die Frucht des Geistes in uns aufnehmen, damit arbeiten und in uns manifestieren und dass wir es leben, sodass uns dann letztendlich dies zum Salz der Erde macht. Durch die Frucht des Geistes werden wir zum Salz der Erde oder für die Erde, für die Menschen. Galater 5. Galater 5. Ich denke, jeder kennt die Stelle, aber wir lesen sie doch immer wieder gerne. Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, also Selbstbeherrschung. Gegen all dies steht kein Gesetz. So die Luther 2017. Die Hoffnung für alle interpretiert es folgendermaßen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht, auch bei Fehlern, und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, ist die Frage, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Oder besser, gegen diese Frucht ist das Gesetz nicht. Man ist nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Strafe. Das bedeutet auch, dass wir nach Gottes Gesetz leben und leben müssen. Lesen wir auch Kolosser 4. Kolosser 4. Und die Verse 5 bis 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also jede Antwort mit Salz gewürzt, rein, eben ohne Lüge, ohne falsch, aber auch bestimmt, wenn man danach gefragt wird. Kommen gleich dazu. Nicht, dass man versucht, irgendjemanden zu bekehren. In Vorsicht, denken wir zurück. Es gibt zwei Episoden, Ereignisse, das uns mit dem Salz verbindet. Denn der zweite Satz in Matthäus 5, Vers 13 gibt uns auch eine Warnung. Erinnern wir uns an die Aussage Jesu Christi aus der Mengebibel. Wenn aber das Salz fade, also salzlos ist oder wird, womit soll wieder gesalzen werden? Das heißt, seine Salzkraft zurückerhalten. Es taugt zu nichts mehr, als aus dem Hause geworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Eine Parallelstelle haben wir bereits gelesen in Lukas 14, die Verse 34 bis 35. Gibt es Salz, die seine Salzkraft verliert? Wenn ja, was bedeutet das für uns? Es gibt ein Salz, ein Steinsalz kann seine Salzkraft verlieren, zum Beispiel durch Kombination Licht, Luft und Wasser. Wir, als das Salz für die Erde, könnten auch somit unsere Kraft durch viele äußere Einflüsse in der Welt verlieren. Was sagt uns Christus in Offenbarung 3? Offenbarung 3, und die Verse 7 bis 8. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt, niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Christus, Gott der Vater, geben uns eine kleine Kraft, auch diese Zeit zu überstehen. Viele Mitglieder aus der Kirche Gottes haben leider in Schwachheit ihre kleine Kraft, ihren Eifer bereits verloren und sind von der Wahrheit entfremdet, vom Leib Christi abgefallen. Sie haben ihre Salzkraft verloren. Einige dadurch, dass sie versucht haben, andere vielleicht zu bekehren. Neue Ideen, es besser zu wissen, andere zu belehren, schön diskutieren, immer rein in die Menge, immer alles besser wissen, in der Wahrheit, falsche Ideen, falsche Lehren, ist das größte Problem, schon immer gewesen. Aber was sagt Paulus über das Diskutieren der Wahrheit Gottes? Schauen wir es uns an. Titus 3, manchmal muss man einfach seinen Mund halten, einfach mal gar nichts sagen. Denn viele kommen nur, um zu diskutieren. Titus 3, die Verse 9 bis 11. Er sagt, von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen Menschen, der die Gemeinde spalten will, und damit fängt es oft an, weise ab, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Auch 1. Timotheus, Vers, Kapitel 6, 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 5. Das war eine Mahnung an Timotheus. Wenn jemand anderes lehrt und bleibt nicht in der heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die bei der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten, daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, ein Schulgezänk, solche Menschen, die zerrüttenden Sinne haben und die Wahrheit beraubt sind, die meinen Frömmigkeit diene dem Gewinn. Auch 1. Korinther, Paulus geht da ganz persönlich auf uns ein, auf die Gemeinde, dass wir darin aufpassen müssen. 1. Korinther 11 und Vers 16. Ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben und die Gemeinden Gottes auch nicht. Wir halten uns von solchem Gezänk fern. Sie können auch weitere Stellen für sich lesen. 1. Korinther 10, Vers 32 und Titus 1, die Verse 10 bis 16. Christus gibt uns eine ganz klare Warnung in Offenbarung 18, Vers 4. Schauen wir es uns gemeinsam an. Offenbarung 18 und Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Hinaus, raus aus der Welt. Das tun wir am Sabbat und das tun wir an allen heiligen Festtagen und ganz besonders am Laubhüttenfest. Raus aus der Welt. Wenn wir das Salz der Erde sein wollen, wie es Christus und Gott von uns erwarten, dann müssen wir diesen weltlichen Gelüsten entfliehen. Ansonsten werden wir unsere Kraft des Würzens verlieren. Umso mehr wir in die Welt eintauchen, umso mehr werden wir zurückschrecken von Gottes Wahrheit. Man bekommt falsche Ideen, fängt an zu diskutieren, lässt unnütze Worte. Bis man letztendlich weg ist. Und schauen wir, in 2 Tagen ist Halloween. Wow, das ist Mords. Manche feiern da Geburtstage, Motto, immer schön das Böse, immer drauf. Eine Geisterverehrung, an dem die Welt Freude hat. Und was sagt Gott darüber? Schauen wir es uns an, 5. Mose. 5. Mose 12. Glauben wir nicht, dass Gott daran Freude hat, dass wir hier Geisterverehrung machen? 5. Mose 12. Und wir beginnen mit Vers 31. So sollst du dem Herrn, deinen Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Auch das ist etwas, was Gott hasst, diese Geisterverehrung. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Schauen wir uns das an, wie weit die Welt gegangen ist. Heute nicht viel besser. Kapitel 13, Vers 1. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Du sollst nichts dazu tun und nichts davon tun. Nichts dazu tun. Keine Verehrung böser Geister dazu tun. Wegbleiben. Paulus definiert diese Welt auf ganz besondere Art in Römer 1. Schauen wir es uns an. Römer 1. Und die Verse 28 bis 32, das ist die Welt. Und wie sie es für nichts geachtet haben, die Welt, auch diese bekennenden Christen von heute, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit. Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Schauen wir Halloween an, eine Erfindung des Bösen. Denn Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Selig sind die, die barmherzig sind, sagt Christus, nicht die Unbarmherzigen. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen daran, an denen die es tun. Wenn mein Nächster so etwas tut, kann ich nie Freude daran haben, kann ich nie Gefallen daran haben. Sie tun es. Was schrieb Jesaja in Jesaja 5, die Verse 20 bis 21? Wehe denen, die Böses gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. So ist die Welt von heute. Immer schön oberschlau, wissen alles besser, sind niederträchtig, lieblos, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, man tritt das Volk, und so wie Herr Link heute schon im Standing Watch gesagt hat, dass die Steuern immer höher werden, man richtet ein Land zugrunde. All das ist die Welt. Um daraus herauszugehen und das Salz der Erde zu werden, müssen wir Gott um seine Kraft des Heiligen Geistes bitten. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir Gott in unserem Gebeten darum bitten, dass er uns die Kraft seines Geistes gibt, dass er uns hilft, dieser Welt zu entfliehen, um Gutes hervorzubringen und weiterhin in dieser Freude gestärkt zu bleiben, dass wir nicht von seiner Wahrheit abfallen und seine Kraft verlieren. Wir müssen das Salz der Erde für Gott und Christus bleiben. Sonst ist es nur noch fürs Feuer. Und wir dürfen uns nicht von äußeren Einflüssen unsere Kraft, die uns Gott gegeben hat, wieder entreißen lassen. Sondern bleiben in Treue bis an das Ende.